Hallihallo und herzlich willkommen zu den Mediennews am 29. November. Heute haben wir statistisch gesehen wahrscheinlich eine ganze Menge mehr Zuhörer, die aus dem Auto zuhören. Hier in Halle sind schließlich gerade die meisten Bahnstrecken gesperrt und bis man mit dem Schienenersatzverkehr zum Beispiel im Leipziger Hauptbahnhof angekommen ist, wechselt man doch lieber auf das weitaus weniger umweltfreundliche, aber praktischere Auto. Der Leipziger Hauptbahnhof soll übrigens wie viele andere Bahnhöfe auch zu einem Gefahrengebiet erklärt werden. Außerdem läuft am Berliner Südkreuz ein Test zur automatischen Gesichtserkennung. Und wussten die, dass wenn man heutzutage eine SIM-Karte kauft, sein Personalausweis vorzeigen muss? Dieser Ruf nach Sicherheit wird mit mehr Überwachung und meistens auch mit mehr Kontrolle beantwortet. Ob Überwachung die Welt sicherer macht und welche Auswirkungen sie sonst mit sich bringen könnte, darüber hat sich Ellie in den Mediennews Gedanken gemacht. Danach hat sich Jonas mit Programmieren beschäftigt. Das zählt heutzutage nämlich als extrem nützliche Grundkompetenz. Leider wird in deutschen Schulen zumeist wenig für die digitale Bildung und das Aneignen dieser Grundkompetenz des Programmierens getan. Ein kleiner sternförmiger Mikrocomputer soll jetzt zumindest in der Grundschule Abhilfe schaffen. Danach beschäftigen wir uns als letztes mit der Netzneutralität, die in den USA gerade abgeschafft werden soll. Ich habe mich damit beschäftigt, was Netzneutralität eigentlich ist und warum die US-amerikanische Regierung einfach so über den Willen der Bürger entscheiden kann. Aber jetzt starten wir erstmal mit Ellie.
Am Berliner Südkreuz wurden vorgestern Verkleidungen und Plakate gebastelt, aber nicht etwa in verfrühter Faschingsvorfreude, sondern aus Protest. Das Bündnis Endstation Jetzt hatte zum Protesttag aufgerufen. Denn am Südkreuz Berlin läuft seit August ein Test zur Überwachung und Gesichtserkennung. Seit Anfang August wird dort Videoüberwachung mit Software zur automatischen Gesichtserkennung getestet. 300 Testpersonen hatten sich vorab freiwillig für die Testphase gemeldet. Der Test soll 6 Monate lang laufen und letztendlich Ergebnisse liefern, aus denen dann eine Software entwickelt werden kann, mit der Bewegungsprofile von Reisenden erstellt werden können. Denn wenn einmal an allen Bahnhöfen solche Videokameras mit automatischer Gesichtserkennung installiert wären, dann könnte man nachvollziehen, welche Wege die Reisenden nehmen und auch wie oft. Das Bündnis Endstation Jetzt fordert den sofortigen Abbruch dieser Versuchsreihe zur automatischen Gesichtserkennung. Mehrere Aktivisten haben vorgestern mit Plakaten, Verkleidungen und einer Art Überwachungsspalier gegen die Videoüberwachung protestiert. Dadurch wurden auch die Passanten über die Überwachung am Südkreuz informiert. Die Aktivisten kritisierten aber nicht nur den Testlauf, sondern auch die hinter dem Test stehende Idee des anlasslosen Auswertens vom Verhalten und dem Erkennen von Gesichtern. Was bei der gestrigen Aktion auch klar wurde, war, dass nur wenige Pendler und Reisende über die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung informiert waren. Und das, obwohl Bahn und Bundespolizei mit Plakaten und Hinweisen deutlich auf den Test hinwiesen. Dabei stellt sich die Frage, ob es die Menschen überhaupt stört, überwacht zu werden.
Vielleicht ist ein Problem das, dass die Darstellung und Kommunikation von Gefahren so abstrakt und auf der einen Seite erscheint und so ungreifbar, dass eigentlich jede Form der Sicherheit erst einmal legitim erscheint, jede Form der Prävention erst einmal legitim ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es immer noch ein sehr starkes Strafbedürfnis gibt, auch in Deutschland nicht, also man möchte Delinquenten, Täter, Störer durchaus auch hinter Gittern sehen. Man möchte also, dass die entsprechend bestraft werden. Da geht es dann nicht darum, dass sie in irgendeiner Form auch wieder eine Chance bekommen, wenn sie dann rauskommen aus dem Gefängnis. Also die Punitivität ist durchaus stark verbreitet. Und vor dem Hintergrund ist es enorm schwierig, eigentlich das überhaupt zu adressieren, zu sagen, diese Maßnahmen, die da ergriffen werden, kriminalisieren verdachtsunabhängig eigentlich bestimmte Bevölkerungsgruppen. Wie man dafür also ein Problembewusstsein schaffen kann, ob das allein über Aufklärung sozusagen funktioniert und fruchtet, das kann ich nicht sagen. Aber vielleicht würde es helfen, auch entsprechende Alternativen zu entwickeln.
Soweit Roman Thurn von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er spricht heute Abend auf einer Veranstaltung in Leipzig-Connewitz. Denn auch in Leipzig, besonders am Bahnhof und an der Eisenbahnstraße, soll die Überwachung und die Kontrolle von Bürgern verstärkt werden. Besonders der Vorplatz zum Leipziger Hauptbahnhof wird ja bereits massiv mit Kameras überwacht. Und auch sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen an gefährlichen Orten sollen verstärkt werden. Gefährliche Orte können eben zum Beispiel Bahnhöfe sein. Und an sogenannten gefährlichen Orten hat die Polizei auch oft mehr Befugnisse als woanders. Durch diese Ausweitung polizeilicher Befugnisse geht auch meistens eine Einschränkung der Rechte des Betroffenen einher. Das heißt beispielsweise, wenn die Polizei das Recht hat, meinen Rucksack am Bahnhof zu durchsuchen, weil der Bahnhof eine Gefahrenzone ist, dann schränkt das mein Recht auf Privatsphäre ein. Roman Thurn sieht hier die Gefahr, dass Grundrechte von Personen oder Personengruppen beschnitten werden könnten, bevor diese überhaupt rechtswidrig gehandelt haben.
Ja, was sich da abzeichnet, ist im Grunde genommen ein Trend, der schon sehr lange besteht, nämlich dass Logiken der Reaktion auf bestimmte soziale Probleme abgelöst wird durch eine Logik der Prävention. Nicht, dass im Vorfeld schon Probleme gar nicht erst auftreten dürfen, dass Kriminalität gar nicht erst auftreten darf und dass wer verdächtig scheint, schon von vornherein ins Raster fällt, ohne dass er etwas getan haben muss. Und diese Präventionslogiken, die findet man an ganz verschiedenen Orten und die werden problematisch im Recht ganz allgemein, wenn also dazu übergegangen wird, die Rechtsbindung und die Garantie von Grundrechten zugunsten der Prävention bereits zu lockern oder aufzuheben, zugunsten einer präventiven Logik, die sagt, da könnte etwas passieren, es könnten Störer auftreten, diese Potenz des Störens ist dann im Polizeijargon, ist es dann der Gefährder, da könnten Gefährder also auftreten, dann muss also von vornherein das Versammlungsrecht beschnitten werden, dann muss von vornherein das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beschnitten werden und so weiter. Da entwickelt sich also eine Dynamik, die schwer zu kontrollieren ist, deswegen, weil Prävention im Grunde genommen ja immer funktioniert. Es lässt sich ja gar nicht messen, ob eine potenzielle Straftat, die in der Zukunft liegt, in der Gegenwart schon verhindert worden ist. Nicht? Also da fällt die Kontrolle einigermaßen schwer. Und darin würde ich eine Gefahr sehen.
Auch die Einführung einer Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Leipzig ist im Gespräch. Das würde bedeuten, dass in einem bestimmten Gebiet niemand Waffen bei sich führen darf, sei das jetzt ein Küchenmesser oder ein Pfefferspray. Außer dem Polizisten natürlich. Und das kann zu Problemen führen, wenn man zum Beispiel als Handwerker mit dem Teppichmesser in der Tasche nach der Arbeit am Bahnhof unterwegs ist. Im schlimmsten Fall droht einem dann ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Zukünftig sollen im Bereich um den Hauptbahnhof in Leipzig und in der Eisenbahnstraße aber auch Bodycams getestet werden. Bodycams sind kleine Kameras, die Polizeibeamte am Körper tragen, um ihre Einsätze zu dokumentieren. Aber diese Kameras sind natürlich auch dann aktiv, wenn die Beamten gerade einen Kaffee trinken oder im Bahnhof rumlaufen. Und dabei nehmen sie einfach weiter alles auf, was ihnen vor die Linse kommt. Man wird also auch dann beobachtet, wenn man in die Bahn steigt oder draußen eine Kippe raucht. Alles unter dem Vorwand, man wolle Straftaten präventiv verhindern. Roman Thurn befürchtet, dass sich dieser Drang zur Prävention bis ins Private ausbreiten könnte.
Es kann sich in jede Richtung entwickeln. Es kann sein, dass tatsächlich ein Problembewusstsein entsteht dafür, dass diese Präventionslogik nicht in der Lage ist, alle Probleme zu lösen. Dass vor allen Dingen Probleme, die an ganz anderer Stelle entstehen, dadurch überhaupt nicht angelangt werden. Man kann das an anderen Teilen sehen, zum Beispiel, dass diese Präventionslogik ja auch auf den einzelnen Arbeitnehmer, nicht auf den einzelnen Arbeiter rückgeführt wird. Der solle gefälligst bei sich zu Hause vorsorgen, der soll dafür sorgen, dass er ständig gesund ist, der soll dafür sorgen, dass er in der Lage ist, 40 oder wesentlich mehr Stunden die Woche zu arbeiten und dann auch noch möglichst flexibel sein, seinen Job, seinen Wohnort wechseln. Und dass eine solche Form des Einzelnen, sich ständig auf alle Gefahren, alle Risiken gefasst machen zu müssen, dass das irgendwann nicht mehr weiterführen kann. Es könnte sein, dass dafür irgendwann mal ein Problembewusstsein entsteht. Andererseits, es kann durchaus sein, dass wenn also der Wunsch nach Homogenität, der Wunsch nach Harmonie, Befriedung eigentlich jeglichen Konflikts stärker um sich greift, dann kann das natürlich sein, dass diese Präventionslogik auch in Bezug auf Überwachung, in Bezug auf polizeiliche Kontrollen an Stellen, an denen man sie jetzt vielleicht noch gar nicht vermuten würde, dass das zunimmt. Nicht? Also die Reaktionen auf das Scheitern der Koalitionsgespräche, unabhängig davon, wie man zu dieser Koalition jetzt gestanden hätte, nicht? Aber die haben doch offenbart, dass eigentlich der Allgemeinheit nur wichtig ist, dass erstmal überhaupt regiert wird, dass sich alle einigen können, dass alle ihre Differenzen beiseite lassen und dann möglichst schön, nicht im Sinne des Volkes, im Sinne des Demos da regiert wird. Unabhängig davon, ob es nicht vielleicht Klassengegensätze gibt, ob es nicht vielleicht Interessengegensätze gibt, die auch artikuliert und angesprochen werden müssen. Also ich kann mir jede Entwicklung in der Hinsicht vorstellen, aber ich denke, es ist auch dann entsprechend wichtig, sich auf mögliche Krisen einzustellen und entsprechend zu handeln.
Ja, und damit diese negativen Befürchtungen von Roman Thun nicht wahr werden, sollte man sich für das Thema der Überwachung sensibilisieren. Das kann man zum Beispiel heute Abend in Leipzig machen. Roman Thun spricht ab 19 Uhr darüber, wie die Einrichtung von Gefahrengebieten den Drang der Polizei zur Selbstermächtigung unterstützen kann und auch darüber, über welche Informationen die Polizei bereits verfügt und wie diese Informationen zur Anwendung kommen können. In der Galerie Coop in Leipzig um 19 Uhr findet die Veranstaltung zu Gefahrengebieten und Kontrollbereichen statt.
In ihrer Tochter steckt vielleicht eine große Erfinderin. Sie könnte etwas entdecken, das uns länger leben lässt. Etwas entwickeln, womit wir leichter lernen können oder mit dem wir einfach wahnsinnig viel Spaß haben. Sie müssen ihr nur das richtige Rüstzeug geben. Der Calliope Mini ermöglicht genau das. Mit dem speziell für Kinder entwickelten, webbasierten Editor können Kinder bereits ab 7 Jahren mit dem Coden beginnen. Wir sind davon überzeugt, dass Coding nicht nur an Hochschulen unterrichtet werden sollte. Coden sollte jeder können, egal woher er kommt.
Calliope, benannt nach einer Tochter des Zeus, die als Muse der Wissenschaft und Psychologie gilt, ist ein programmierbares Entwicklungsboard, welches für den Unterricht konzipiert ist. Die Kinder sollen so die Grundzüge des Programmierens und ein Verständnis für die digitale Welt erlernen.
Also Calliope Mini ist ein kleines Bastel- und Entwicklungsboard, das dafür designt ist, dass Schülerinnen und Schüler schon ab der 3. Klasse mit solchen Dingen experimentieren können, also einen spielerischen, bastlerischen Zugang zur IT bekommen. Aber die Grundidee ist, dass Schülerinnen und Schülern viel einfacherer Zugang zur digitalen Technologie gegeben wird, der idealerweise ganz normal im Unterricht in der Flächenversorgung eingesetzt werden kann.
Stefan Noller, Calliope-Mitgründer und Entwickler, möchte den Calliope Mini gern deutschlandweit für Schulen zur Verfügung stellen.
Weil es uns nämlich wichtig ist, dass das wirklich eine Chance ist, die allen Kindern angeboten wird. Also wenn man zum Beispiel in Form einer AG macht, dann hat man typischerweise den Trend, dass da fast nur Jungs sich anmelden. Wir finden aber, Mädchen sollten genauso IT-Kompetenz erwerben. Und außerdem, wenn man schon so sagt, ja, wo kommt der nächste Steve Jobs oder Bill Gates her, dann, wenn so jemand aus Deutschland mal kommen sollte, dann wahrscheinlich nicht aus München und nicht aus Berlin, sondern irgendwo vom Land, von irgendeiner kleinen Schule, wo wir es jetzt gar nicht sehen.
Auf dem IT-Gipfel 2016 in Saarbrücken stellte die gemeinnützige Calliope GmbH den gleichnamigen Minicomputer vor. Seit Oktober 2016 könnte der Calliope Mini in Grundschulen ab der 3. Klasse bundesweit projektbezogen ausgegeben werden. Bisher wurden schon 25.000 Calliope Mini produziert.
Das ist in sehr vielen Bundesländern schon. Im Saarland war der Bildungsminister so mutig, das schon direkt so zu offerieren mit unserer Unterstützung, dass jede Grundschule im Saarland sich dafür anmelden kann, wenn sie Interesse hat. Und dann machen die eine kleine Schulung und kriegen ihren Klassensatz mit. In vielen anderen Bundesländern laufen aber auch weit entwickelte Pilotprojekte teilweise im größeren Ziel ab. Also inzwischen haben wir mehr als die Hälfte der Bundesländer, wo schon diverse Initiativen laufen.
Das Gerät selbst sieht aus wie eine handgroße sternförmige Platine mit allerlei Funktionen.
Anders als ein Arduino oder Raspberry, von denen es schon auch inspiriert ist, aber wir haben gedacht, das ist nicht ausreichend für die Grundschule, kommt der Calliope mit relativ vielen Sachen, die schon eingebaut sind. Also der hat zum Beispiel ein Mikrofon eingebaut, der hat ein kleines Mini-Display eingebaut, einen Lautsprecher, der hat berührungsempfindliche Kontakte oder kann Lage feststellen, Erschütterungen messen und solche Geschichten. Also er hat relativ viele Sensoren und Ausgabemöglichkeiten schon eingebaut ab Werk, ohne dass dafür Zusatzteile gekauft werden müssen, ne? Weil das einfach unrealistisch ist, in der Klasse 30 Mikrofone zu kaufen, weil man da ein Experiment machen möchte.
Der Calliope Mini soll in allen möglichen Fächern in der Grundschule und auch darüber hinaus zum Einsatz kommen.
Ja, also es ist so, dass wir mit Partnern zusammen schon viel Schulmaterial entwickelt haben. Der Cornelsen Verlag hat zum Beispiel unter offener Lizenz stehendes Schulbuch dazu rausgebracht zum Calliope. Und dort tatsächlich für viele Fächer, also Sachunterricht, Mathematik, Musik, Sport und so weiter, sind überall Anwendungsfälle dargestellt, wie man zum Beispiel einen Schrittzähler programmieren kann zum Sportunterricht oder ein kleines Lied einprogrammiert und Tonfolgen versteht für Musik oder Farbanalysen macht in Kunst und so weiter.
Als Voraussetzung, um den Calliope Mini programmieren zu können, benötigt man nur einen browserfähigen Computer, da die Entwicklungsumgebung im Browser abläuft. Die Idee, Kindern schon ab der Grundschule Programmieren beizubringen, wirkt beinahe revolutionär, da in manchen Grundschulen nicht einmal zuverlässig genügend browserfähige Computer zur Verfügung stehen. Gefordert wird zudem, dass der Informatikunterricht schon ab der ersten Klasse angeboten wird.
Ich glaube auch tatsächlich, dass Deutschland ganz gute Chancen hat aufzuholen, weil in der letzten Zeit tatsächlich an vielen Stellen so ein gewisser Ruck zu erkennen ist, sowohl bei Eltern als auch bei Vertretern der Politik und natürlich von den Bildungseinrichtungen, weil langsam doch überall erkannt wird, dass wir so nicht weitermachen können, was die digitalen Angebote anbelangt in den Schulen. In Bayern wird gerade diskutiert, ob das gesetzlich verordnete Handyverbot nicht zu Fall gebracht werden kann, weil das unangemessen ist. Also selbst dort wird jetzt gesehen, dass wir mit digitalen Mitteln in der Schule so nicht mehr umgehen können, wie wir es die letzten paar Jahre gemacht haben. Und ich glaube, es gibt eine Chance, dass es in 5 Jahren deutlich besser aussieht in Deutschland. Und daran sollten wir alle arbeiten.
Der Calliope Mini ist auf jeden Fall ein Schritt in Richtung digitale Bildung an Grundschulen. Dass dieses Gerät schon so früh in Schulen angeboten werden soll, erscheint nur logisch, da Programmieren heutzutage zu einer wichtigen Grundkompetenz zählt. Zudem könnte der Calliope Mini auch zum digitalen Ausbau an Schulen wie dem Breitband- und WLAN-Zugang beitragen. Ob der Calliope Mini jedoch überhaupt schon in 5 Jahren in jedem Klassenzimmer bundesweit zur Verfügung steht, bleibt fraglich.
Wenn man sich in Deutschland einen Kabelanschluss besorgt, steht einem die Welt des Internets noch offen. Egal ob Facebook, Wikipedia, YouTube oder auch irgendein altes Forum über Meerschweinchenzucht, man kann jede Seite aufrufen und mit der gleichen Internetgeschwindigkeit nutzen. Alle Seiten werden vom Internetprovider gleich behandelt. Das Recht darauf ist das Recht auf Netzneutralität oder auf Englisch Net Neutrality. Und für uns Nutzer ist das Teil des freien Internets. Internetprovider könnten theoretisch einzelne Dienste und Internetseiten drosseln oder gar sperren und mit den freien gewordenen Daten die Seiten und Dienste, die ihnen gehören, beschleunigen. Der amerikanische Internetanbieter Verizon ist zum Beispiel Besitzer der Suchmaschine Yahoo. Verizon könnte allen seinen Kunden andere Suchmaschinen wie Google oder Bing drosseln, sodass nur noch Yahoo schnell und problemfrei zu benutzen ist. Oder die Internetprovider könnten viel Geld von Websites verlangen, damit diese normal erreichbar bleiben. Das ist zum Beispiel vor einiger Zeit schon dem Filme- und Serienstream-Service Netflix passiert. Wenn alle Dienstleister wie Netflix mehr an Internetprovider zahlen müssten, um normal erreichbar zu sein, würden sich so auch die Preise für die Abonnenten erhöhen. Diese Abonnenten zahlen aber wohlbemerkt nicht mehr für die Inhalte, also für ein besseres Produkt, sondern für die Abgaben an den Internetprovider. Die Internetprovider, die selbst nichts produzieren. Solche Dienste würden also erheblich teurer. Aber noch dramatischer sehe die Situation für zum Beispiel frische Startups oder auch kleine oder mittelgroße Internetunternehmen aus, die nicht genug Geld für teure Abgaben verdienen. Übrigens könnten auch werbefinanzierte Seiten wie die Social Networks oder spendenfinanzierte Seiten wie Wikipedia oder WikiLeaks der Vergangenheit angehören.
Net neutrality is very important to me, as it is a form of free speech for anyone of any position in life. It allows anyone to speak their opinion and know everyone else's opinion, as well as allow them to understand everyone else's opinion. It lets people see what's happening in other parts of the world without the restrictions of some parts of the media.
Das Verlangen von Extraabgaben für normalen Datenverkehr oder das Bevorzugen bestimmter Seiten kann jeder Internetprovider technisch leicht umsetzen. Auch zum Beispiel Primacom, O2 oder Telekom und alle anderen deutschen Internetprovider. In der EU jedoch wird ihnen das durch das Gesetz der Netzneutralität verboten. Auch in den USA wurden unter Obama Gesetze zur Netzneutralität eingeführt. Unter Trumps Regierung jedoch sollen diese jetzt abgeschafft werden. Die Regierung selbst ist unentschlossen, die Entscheidung über Netzneutralität fällt aber eine unabhängige Behörde. Mitte Dezember werden die 5 Mitglieder der Federal Communication Commission, kurz FCC, über die Abschaffung von Netzneutralität abstimmen. Erwartet wird eine Mehrheit von 3-5 Mitgliedern gegen Netzneutralität. Pro-Netzneutralität-Aktivisten werfen der FCC jedoch Korruption vor.
The government itself isn't against it. It's that people are using money in politics and they are corrupting the people who vote. The current leader of the FCC, Ajit Pai, is a former lawyer of Verizon, one of the biggest internet service provider companies in the United States. He, as a former lawyer, wants to make more money and line his own pockets by destroying net neutrality.
Ajit Pai wird vorgeworfen, immer noch eine Verbindung zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Internetprovider Verizon, zu haben. Im Fall der Netzneutralität argumentiert er damit, dass die Regulation durch Netzneutralitätsgesetze die Konkurrenz zwischen den Internetprovidern stören würde. Denen fehle es dadurch an Innovation. Deshalb würden gerade kleinere Internetprovider Schwierigkeiten haben. Er argumentierte, typisch Republikaner, für eine faire und freie Marktwirtschaft. Die Internetprovider werden durch die Netzneutralität eigentlich gerade zur Innovation, zum Beispiel im Breitbandausbau, gezwungen. Viel wichtiger für die Marktwirtschaft ist es aber, dass Netzneutralität ja Voraussetzung für einen freien Markt im Internet ist. Neben kleineren Unternehmen sind natürlich auch Amazon und eBay von der Netzneutralität abhängig. Aber auch ein kleiner Online-Shop kann ohne Netzneutralität kaum noch existieren. Und wenn Internetprovider eigene Online-Shops bzw. besser zahlende bevorzugen, dann sind sowieso alle anderen im Nachteil. Tatsächlich waren Wirtschaftsexperten wie Steve Kovach, dass die Netzneutralität essentiell für die US-Wirtschaft und damit auch die globale Wirtschaft sei. Die Macht über große Teile der US-Wirtschaft würde vom Staat an Internetprovider übergeben werden. Denn ohne Netzneutralität könnten fast alle Unternehmen von Internetprovidern legal erpresst werden. Denn in der globalisierten Welt gibt es heutzutage kein größeres Unternehmen mehr, was nicht zumindest eine eigene Website hat. Und das ist irgendwie auch das Interessante und absurd Anmutende an der Netzneutralität. Denn nicht nur Bürger oder Einzelpersonen kämpfen dafür, auch Unternehmen wollen Netzneutralität. Unter ihnen findet man auch ganz große Namen wie Google, Microsoft oder Twitter. Aber auch mehrere hundert Kleinunternehmen haben sich zum Beispiel in einem offenen Brief an das FCC für Netzneutralität eingesetzt. Und wenn man darüber nachdenkt, profitieren tatsächlich einzig und allein die Internetprovider vom Abschalten Netzneutralität. Der Rest muss zahlen. Es kämpfen also scheinbar alle auf einer Seite. Trotzdem gibt es viele US-Bürger, die noch nie was von Netzneutralität gehört haben. Gerade über Social Media versuchen deshalb Aktivisten, andere für das Thema zu sensibilisieren. Sie wollen animieren, sich selbst zu informieren und direkt einzusetzen.
I am attempting to ensure that my Congress knows that I, as a constituent, am against the repeal of net neutrality. I am going to call my congressman as much as I can, as well as try to see if my school principal will allow me to hold a petition so that all the students may voice their opinions as well. It may not be much, but it's worth a shot.
Neben Anrufen bei Senatoren wurden auch über 22 Millionen E-Mails an das FCC verschickt. Ein Drittel davon dank einem Online-Formular von Pro-Netzneutralität-Aktivisten. Diese hatten ein Online-Formular erstellt, was bereits eine Vorlage-E-Mail anbot. Man musste sich nur noch mit seiner eigenen E-Mail-Adresse eintragen, konnte die Mail, wenn man wollte, noch selbst überarbeiten und dann abschicken. Damit wollten die Aktivisten unnötige Beleidigungen und Hate-Mails vorbeugen. Diese hätten der Integrität der Pro-Netzneutralitätsbewegung geschadet. Außerdem sollte die Vorlage-Mail wie eine digitale Unterschriftensammlung für einen offenen Brief aus der Bevölkerung wirken. Der Vorsitzende des FCC, Ajit Pai, jedoch erkennt die duplizierten Mails nicht an. Es gibt keine Richtlinien, ab wann eine E-Mail als reale Mail, also als Stimme aus der Bevölkerung, gilt. Die öffentliche Meinung der Bevölkerung muss bei Gesetzesbeschlüssen, wenn möglich, von Senatoren mit einbezogen werden. Ajit Pai kann durch die fehlende Richtlinie allerdings selbst entscheiden, welchen Anteil der Mail er als öffentliche Meinung in Betracht zieht. Hierbei betont er nochmal, dass es ihm um die Qualität, nicht um die Quantität der E-Mails ginge. Um als qualitativ zu gelten, müsste für ihn auch die Begründung stimmig sein. In einem offiziellen Dokument zur Netzneutralität namens Myths vs. Fact erklärt Pai auch viele der Argumente für Netzneutralität für unwahr. Meist mit dem Argument, dass die Internetprovider auch in den Jahren vor Gesetzen zur Netzneutralität nicht gegen diese verstoßen hätten. Außerdem hätten sie versprochen, sich auch ohne gesetzliche Regulation an die Netzneutralität zu halten. Bei dieser Argumentationskette werden natürlich auch viele der Anrufe an die Senatoren und der Proteste auf den Straßen bedeutungslos. Die protestierenden Menschen folgen schließlich nur den widerlegbaren Mythen, also keinen qualitativ gültigen Argumenten. Folglich sind diese Menschen auf den Straßen dann auch nicht Teil der öffentlichen Meinung. Moment, da stimmt doch was nicht. Eine Mehrheit des US-amerikanischen Volkes ist für Netzneutralität. Jeder Internetnutzer, egal ob arm oder reich, ob jung oder alt, Jeder, dem man Netzneutralität erklärt oder der sich selbst schlau macht, kommt eigentlich zu demselben Schluss. Dass es nicht gut ist, das freie Internet vollständig einem Versprechen großer Internetfirmen anzuvertrauen. Zumal die Regulierung durch die Netzneutralität ja nicht schadet. Und trotzdem wird aller Wahrscheinlichkeit nach das FCC die Netzneutralität abschaffen. Und wenn die USA etwas macht, dann kopieren das andere Länder eben auch gerne. Portugal zum Beispiel schafft die Netzneutralität schon vor Jahren ab. Und tatsächlich verstößt auch in Deutschland die Telekom mit ihrem Streaming-Angebot gegen die Netzneutralität. Genauso Vodafone mit dem Vodafone-Pässen. Beide Angebote wurden geprüft von der deutschen Bundesnetzagentur, aber diese Prüfung wurde erst lang hinausgezögert. Jetzt muss die Telekom trotz einem offensichtlichen Verstoß ihr Streaming-Angebot eigentlich kaum verändern. Auch die Bundesnetzagentur wird von Aktivisten einer zu engen Verbindung mit dem Internetprovider beschuldigt. Es scheint fast, als sei die Netzneutralität den Regierungen nicht so wichtig wie das Geld und auch nicht so wichtig wie die öffentliche Meinung.
I highly doubt that any sort of extremely money wanting company will just let go once they get a hold. If they get a hold of net neutrality, it's game over. There is no getting it back.
Und mit diesen leider etwas negativen Aussichten beenden wir die Mediennews für den 29. November 2017. Wenn man die Mediennews nachhören will, dann kann man das auf radiokoax.de oder auf freieradios.net machen. Und jetzt geht's hier weiter mit dem tagesaktuellen Programm.